Ihr Lieben, Christsein hat viel mit Nachdenken zu tun, denn das Christsein, das fordert uns ja dazu heraus, über uns selber nachzudenken, über unser Leben, aber auch über Gottes gute Pläne und wie wir diese Pläne umsetzen können. Und ich habe heute so einen Denktext mitgebracht aus dem guten Alten Testament. Und dieser Text, der stammt vom König Salomo, der sich als junger Mensch, als Teenager damals eine Sache so richtig von Gott gewünscht hat. Der hat den Wunsch frei und hat gesagt, Gott, ich möchte weise sein. Und der ist dann richtiger Philosoph geworden, war damals ziemlich bekannt und auch mächtig in Israel. Und er philosophiert dann in diesem Buch Prediger oder manche sagen auch Kohelet über den Sinn oder Unsinn des Lebens. Und er versucht dabei nun für sich selber so Antworten zu finden, wofür bin ich denn auf der Welt, wonach soll ich denn streben, wofür soll ich mich investieren? Und obwohl in diesem Text nicht einmal unser Herr Jesus Christus vorkommt, weil es ist aus dem Alten Testament, trotzdem können wir auch als Christen viel aus dem Text lernen. Es geht um Zeit. Und weil man Zeit nicht sehen kann, habe ich uns Zeit mal als Sanduhr mitgebracht. Und die Zeit lasse ich mal laufen und ich hoffe, dass die Predigt dann nicht zu lang wird. 15 Minuten hat die. Okay, die Sanduhr zeigt, Zeit verrinnt. Tempus fugit, die Zeit verrinnt. Und die Zeit hat zwei Teile, nämlich einen Teil, der vergeht und einen, der dann unten irgendwo hängen bleibt. Und Silvio, du kannst jetzt mal die PowerPoint starten. Bei Salomo, da gibt es nämlich genau die gleiche Einteilung in diesem bekannten Text, in seinem Nachdenken über die Zeit. Geht noch analog, wir haben bald einen schnelleren Computer hier am Start. So, jedenfalls Salomo, der beginnt erstmal ganz ausführlich über die Zeit nachzudenken, so wie wir Menschen die Zeit erleben. Und da haben wir die Zeit oben, da ist der Text, den habe ich mal da reingepresst in die Sanduhr, müsst ihr jetzt nicht lesen, die Texte, da geht es ja in der Predigt drum. Aber das ist die Zeit, wie wir Menschen sie wahrnehmen. Im Hebräischen heißt diese Zeit Ed. Ja, nicht Ed Sheeran, sondern Ed. Und im zweiten Teil, da denkt dann ja Salomo darüber nach, was ist denn, wenn die Zeit abgelaufen ist? Was ist denn mit der Ewigkeit? Was ist denn mit Gottes Zeit, der Zeitlosigkeit? Diese Zeit heißt im Hebräischen Olam, die Ewigkeit. Letztendlich will Salomo also wissen, was kann ich denn mit meiner Zeit, die verrinnt? Was kannst du, was kann ich mit der Zeit, die verrinnt, anstellen, um Spuren zu hinterlassen, um Gott Ehre zu machen, um das Bestmögliche rauszuholen? Beginnen wir also mit dem bekannten Text zu menschlicher Zeit und dafür haben wir die nächste Folie. Zeit et. So, ich hoffe, das ist groß genug, aber ich lese den Text ja mal kurz vor. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, aufhören hat seine Zeit und aufhören zu Herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Als ich damals Hebräisch auch lernen musste als Sprache, da mussten wir auch Texte auswendig lernen. Das war so ein Text, den man gerne gemacht hat, weil da immer die gleiche Vokabel drin vorkommt, das hat alles seine Zeit. Ja, das ist alles damit verbunden, brauchte man wenig andere Vokabeln lernen. Das war gut. Okay, und jedenfalls ist das jetzt die obere Hälfte, die Zeit, wie wir Menschen sie erleben. Vers 1 ist wie eine Überschrift zu dem, was Salomo nun an Gedanken hat. Er sagt, alles hat eine spezifische Zeit. Es gibt einen richtigen Zeitpunkt, kann man sagen. Die Griechen haben diesen Zeitpunkt dann Kairos genannt. Das ist der Moment, wo du die Polizei anrufst. Das ist der Moment, wo du vor deine Angebeteten stehst und sagst, willst du meine Frau werden? Das ist der Zeitpunkt, wo du sagst, ja, ich möchte mit Jesus Christus gehen. Ein besonderer Zeitpunkt. Und dann kommt diese Art Gedicht, die ganz bewusst aufgebaut ist im Hebräischen, gerade in der Poesie. Da hast du nicht, wird nicht einfach was runtergeschrieben, sondern Salomo war ein weiser Mensch, ein Poet. Und so besteht dieses Nachdenken über Zeit aus 7 Doppelstrophen, in denen er verschiedene Kontraste, Situationen gegenüberstellt. Und als Bibelleser, da wisst ihr bestimmt, die Zahl 7 ist nicht irgendwie ein komischer Zufall, sondern die Zahl 7, die drückt etwas Vollkommenes aus. 7 für die ganze Woche, 7 für den 7-armigen Leuchter, der Gottes Größe auch symbolisiert. 7 Strophen, die stehen also hier für alles Mögliche, was mit Zeit passiert, und die sagen, es kann alles Mögliche auch passieren. Schwarz und weiß, hell und dunkel, hoch und runter. Jetzt schauen wir mal genauer hin, denn diese Situationen, die sind ja auch Teil unserer Lebenswirklichkeit. Wir finden uns da also wieder. Vers 2. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit und ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Hier werden also die Menschen, also wir, verglichen mit der Natur, mit dem Pflanzenreich. Du kannst dir den Zeitpunkt genauso deiner Geburt genauso wenig aussuchen wie den Zeitpunkt deines Todes. Das ist wie bei den Pflanzen, die haben da auch keinen Zugriff drauf, wenn das dann vorbei ist, wenn die Dürre kommt. Und Salomo, der drückt hiermit eine Sache schon mal aus: Dein Leben ist etwas Besonderes, es ist ein Geschenk, es ist nicht verfügbar, sondern du hast es bekommen von außen. Du kannst es nicht kontrollieren, dein Leben. Und für die jüdischen Leser damals klang das ganz ähnlich wie der Psalm von Mose, Psalm 90, wo es ja heißt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Zeit ist ein begrenztes Geschenk, und deswegen werden wir eingeladen, nachzudenken: Verschwende ich meine Zeit oder mache ich genau das Richtige, was gut ist? Dann kommt der zweite Gedanke: Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Hier gibt es keine Wertung, ist Töten schlecht, ist Heilen gut, darum geht es hier gar nicht, sondern es wird gesagt, du bist für dein Tun verantwortlich, ob du Gutes oder Böses machst, du bist verantwortlich, es hat alles seine Zeit. Es gibt manchmal Situationen, die das eine oder das andere erfordern. Und du kannst dich fragen, wenn du verantwortlich bist für deine Lebenszeit, für das, was du tust, willst du konstruktiv durch die Welt gehen? Willst du etwas ja im Grunde beitragen? Zum Beispiel, wenn du eben jemand heilst, wenn du dir Zeit nimmst, wenn du Liebe weitergibst? Oder bist du eher einer, der tötet, der destruktiv Dinge kaputt macht, der Zweifel sät, der schlechte Gerüchte streut und so weiter? Ist das, was du gerade tust, was ich tue, ist es das eine oder das andere? Indem wir für unser Handeln von der Bibel Worte bekommen, können wir überlegen, passt dieses Wort, diese Handlung, passt die zu mir oder nicht? Und dadurch bekommen wir einen Kontakt zu unserer Seele. Was treibt uns gerade an? Bin ich von Hass getrieben, von Zweifel, von Missgunst oder liebe ich andere? Will ich nur das Beste für andere, selbst für meine Feinde? Na? Der dritte Gedanke, der macht dann wieder weiter. Wieder eine neue Dimension bei Zeit. Da spricht er das Wechselbad menschlicher Gefühle an. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Also immer so im Kontrast. Du hast diese Extreme bei dir selber erlebt im Leben. Salomo redet nicht von irgendwas, sondern er sagt, so sieht's doch bei uns aus. Guck doch mal unter die Haube in deinem Leben. Er will, dass wir uns unsere Gefühle bewusst machen. Oft leben wir Menschen nur so dahin. Wenn mich einer fragt manchmal, wie geht's dir? Wenn Annegret mich fragt als Frau, du, ich weiß es nicht. Ich funktioniere nur, ich arbeite gerade irgendwas ab. Ich weiß nicht, ob es mir gut geht oder schlecht. Hab keine Zeit, drüber nachzudenken. Manchmal ist das so. Oft leben wir nur so dahin, wir können darauf nicht wirklich antworten, wie fühlst du dich? Das ist dann manchmal auch peinlich, wenn mich einer wirklich fragt. Oder ich sage, na, wie viel Zeit hast du denn? Dann muss ich mal überlegen. Ne? Als Deutsche sind wir sehr verkopft. Wir sind oft so sachlich, dass wir funktionieren, aber uns nicht erlauben zu fühlen, zu spüren, wie es uns geht. Und dadurch leben wir manchmal an unseren Gefühlen vorbei, obwohl die Gefühle uns ja weiter steuern. Wir haben ja Angst. Wie viele Leute kaufen aus Angst eine erneuerbare Energieheizung? Ne? Kaufen sich ein E-Auto, weil sie denken, morgen gibt es keine Benziner mehr. Das ist ein Antreiber. Es ist eine große Hilfe, sich dieser Gefühle bewusst zu machen. Zu spüren, im Moment geht es mir gut, ich bin glücklich, ich fühle mich hier wohl in der Gemeinde, das ist meine Gemeindefamilie. Oder auch ehrlich zu sagen, ey, ich schleppe mich hier hin, mir geht es gar nicht gut, ich weiß nicht, wie die nächste Woche klappen soll. Christen sind Menschen, die einen Kontakt zu ihren Gefühlen aufbauen dürfen, weil Gott uns die Möglichkeiten gibt, uns Worte dafür gibt, in denen wir uns wiederfinden. Wenn wir keinen Kontakt zu unseren Gefühlen haben, dann sieht der Gottesdienst auch so aus. Dann ist alles wohl temperiert, aber emotionslos. Das haut dann keinen vom Hocker. Da sagt man die richtigen Sachen, aber du weißt nicht, was es bedeutet. Aber wenn du Kontakt hast zu deinen Gefühlen, wenn du dankbar bist für Gott, für das, was Gott in der letzten Woche gemacht hat, dann kommt dieser Dank auch in deine Lieder hinein oder in deine Gespräche mit anderen Christen. Und wenn du traurig bist, dann darfst du auch klagen und dann darfst du das auch in der Gemeinde zeigen. Du bist hier auch in einer gewissen Schutzraum dafür. Und dann können auch andere Anteil nehmen, für dich beten oder helfen. Nur wenn wir es zulassen, unsere Gefühle auch mal hier in der Gemeinde zu zeigen, nur dann kann auch etwas entstehen, was uns existenziell verändert. Wir können Gott nur unsere Not klagen, wenn wir unsere Not auch wirklich zulassen und sagen, ja, es ist so. Die Bibel ist eine große Hilfe. Wir haben 150 Psalmen, kurz vor dem Predigerbuch. Und das sind alles Gebetslieder, wo wir Kontakt zu unserer Gefühlswelt aufnehmen dürfen. Die meisten Psalmen sind Klagepsalmen. Da ist nicht alles Halleluja und Gott ist groß. Da ist, warum lässt du das zu? Warum ist mein Leben abgebrannt? Warum bin ich krank? Warum werde ich verfolgt? Warum bin ich arm? Ich heule vor dir, Gott. Wo bist du? Ich brauche eine feste Burg. Wo ist die Burg? Gefühle, die Juden, die sind da richtig gut drin. Gefühle sind Gott sehr wichtig, deine Gefühle sind Gott sehr wichtig. Er will nicht deinen Gehorsam, einfach er will dein Herz, deine Wünsche, Träume und Ängste. Und wir dürfen uns öffnen. Und wenn wir das nicht tun, dann ist unser Christsein so wohl temperiert, aber es reißt uns auch nicht vom Hocker. Aber wenn wir sagen, aus der Not heraus schreie ich zu dir, Herr, wo bist du, mein Gott? Eli, Eli, lama sabachthani, sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das steht in dem Psalm. Wenn wir unsere Gefühle öffnen, dann hört Gott und reagiert noch schneller, als wir es vielleicht sonst erwarten würden. Lebe und gestalte den Zustand deines Lebens, egal welche Zeit du gerade hast. Gott unterwirft dich nicht. Wir sind hier nicht im Islam, sondern wir sind Kinder, geliebte Kinder. Das sollten wir festhalten. Meine Zeit läuft, es tut mir leid. 15 Minuten sind zu knapp. Der dritte Gedanke, der sagt uns was anderes. Kein Leben ist einfach nur traurig und keins ist nur glücklich. Jede Traurigkeit hat irgendwann auch mal ein Ende. Ingrid ist jetzt im Krankenhaus, aber sie wird irgendwann auch wieder aus dem Krankenhaus rauskommen. Das glaube ich und hoffe ich. Jeder Höhenflug, jedes Verliebtsein hat aber auch seine Zeit. Und irgendwann landen wir auf dem Boden der Tatsachen, wie ich zu Annegret immer sage, die Ehe ist Venedig im Winter. Also die konkrete Frage an dich und dein Herz. Wie fühlst du dich gerade? Es ist gar nicht einfach, darauf zu antworten, glaube ich. Nimm dir die Zeit und spüre dich selber mal, was treibt dich im Grunde an. Der vierte Gedanke hat mit Paarbeziehung zu tun. Ich lese mal Vers 5. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Kann man zusammen machen als Paar. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu Herzen hat seine Zeit. Also Herzen, Kuscheln und Schlimmeres. mal ist man sich als Paar näher und mal lebt man einfach nebeneinander her und funktioniert einfach. Der erste Teil, den könnte man ja so deuten, also der zweite Teil, der ist ganz eindeutig hier, ne, mit Herzen, Kuscheln, mal ist das so, mal ist es nicht so und ist einfach Routine. Der erste Teil mit dem Steine sammeln, den kann man natürlich so deuten, dass Mann und Frau an ihrer Beziehung bauen müssen, das könnte man als Metapher auflösen, aber es gibt seit den rabbinischen Zeiten, also vor Jesus noch, gab es viele Ausleger, die gesagt haben, das ist eine Anspielung auf Sex. Haha, klappt auch nicht immer, ist nicht immer gleich. Der Same des Mannes wird quasi ausgeworfen, wie ein Stein, ja, ist dann so eine Anspielung. Mal klappt das besser und mal weniger. Die Frau ist auch gewissen Zeiten unterworfen. Es gibt den weiblichen Zyklus, es gibt dann die Menopause und alles. Mal ist man empfänglich und mal nicht. Es ist also in der Paarbeziehung auch nicht immer gleich, wird damit gesagt. Die Kontrastpaare, die stehen dafür, dass man schöne Zeiten und schwierige Zeiten zusammen erleben kann in der Partnerschaft, aber dass man eben auch nicht frustriert sein muss, wenn nicht immer alles Wolke 7 ist. Das war damals nicht so und ist bei uns, denke ich, auch nicht so, jedenfalls nicht bei mir. Der fünfte Gedanke, der spricht dann davon, dass wir manchmal auf etwas zugehen und manchmal etwas hinter uns lassen. Vers 6. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Und das sagt uns genau auch die Wissenschaft. Unser Leben, das besteht nicht nur aus Momenten, sondern wir sind in Prozessen drin. Und dieser Prozess, da bewegen wir uns auf etwas hin. Wir suchen etwas, eine neue Arbeit, ein Auto, eine Partnerin, was auch immer. Oder wir wollen etwas loswerden, ein Problem lösen. Wir begeben uns also immer wieder in Bewegung, in Prozesse hinein. Und wir können gewonnene Dinge auch wieder verlieren, wird hier gesagt. Ursula hat letzte Woche ein schönes Lied zitiert, von deinem Opa war es das Lieblingslied und von meiner Uroma auch. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh und schaffen und kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Hier wird das Gleiche gesagt, das Leben ist also ein Prozess und manche sind ein Leben lang auf der Suche nach Gott, nach der Ewigkeit, nach Sinn im Leben, nach echter, wahrer Liebe. Und sie finden manchmal nicht. Und andere, die haben alles, die sind gesund und reich und angesehen und die wissen nicht damit umzugehen und bringen sich einfach selber um, kann man in Hollywood immer wieder in den Schlagzeilen sehen, wer diesen Reichtum nicht ausgehalten hat. Prozesse sind etwas Gutes. Ich merke das bei mir, wenn ich mein Arbeitszimmer zu Hause aufräume. Da merke ich, jetzt geht's los. Jetzt kommt was in Bewegung. Jetzt trenne ich mich von alten Sachen. Und das tut gut. Jetzt wird wieder ein bisschen Luft gemacht. Oder wenn ich nach etwas suche, nach einem nächsten Urlaub mit Annegret irgendwo im Internet, ja? Dann bringt mir das schon Freude zu wissen, ich bin in dem Prozess und wir werden was Schönes finden, weil es gibt zu viel, was man machen kann. Suchen hat seine Zeit. Wonach suchst du denn im Moment? Willst du einfach mal deine Ruhe haben? Suchst du vielleicht die Nähe zu anderen Menschen, beruflichen Erfolg, einfach mal ein kleines Glück, etwas, was die Woche aufhält? Suchst du vielleicht bei aktuellen Problemen einfach nach Lösungen? Oder ist im Moment eher deine Herausforderung, auch einen Verlust zu verkraften, wenn ein Mensch verstorben ist, wenn die Gesundheit flöten geht oder anderes? Das Loslassen, das ist auch ein Prozess, der dauert. Wenn man einen Partner verloren hat, man sagt, es gibt das Trauerjahr, das dauert. Wir sollten uns unsere Zustände bewusst machen. Wir sollten das bewusst erleben, so wie man ein Essen im Restaurant genießt und nicht einfach runterschlingt und sagen, ja, das schmeckt ein bisschen bitter. Und das ist richtig süß. Und beides nehme ich aus Gottes Hand, weil Gott hat es zugelassen. Wir dürfen bei unserer Suche und unserem Loslassen Gottes Nähe eben erwarten. Denn wir sind seine Kinder und er lässt uns nicht einfach hier Mutterseelen allein. Dann kommt der vorletzte Gedanke und er öffnet oder schließt sich etwas, Vers 7. Zerreißen hat seine Zeit und Zunähen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Salomo bringt hier den Umgang mit Kleidung und mit Worten und Sprache zusammen in Verbindung. Man kann mit Worten viel trennen und kaputt machen. Man kann vieles noch schlimmer machen, wenn man unentwegt weiterredet. Man kann aber durch Schweigen zur richtigen Zeit eben auch was Gutes bewirken und manchmal den Dampf aus der Situation nehmen. Hier ist wieder der Gedanke zu finden, dass wir Menschen verantwortlich sind, dass du verantwortlich bist, speziell für deine Worte. Unbedachte Worte können Menschen mehr verletzen als Rasierklingen. Aber genauso können deine Worte heilsam und wohltuend und hoffnungsvoll ermutigend sein für andere Menschen. Und dann kommen wir noch final zum siebten Gedanken. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit, also nochmal ein ganz starker Kontrast. Streit hat seine Zeit und Friede hat seine Zeit. Hier geht es nochmal um den Zustand, wie sieht meine Beziehung zu anderen Menschen aus? Und natürlich ist ein harmonisches, friedliches Miteinander immer das, was wir doch erstmal wollen. Aber manchmal ist es tatsächlich auch dran, dass wir böse Handlungen hassen, dass ich eben auch mal bei der Polizei eben die Nachbarn anschwärze, weil die über 70 Dezibel haben. Es ist sinnvoll, sich um eine gute Sache für Gerechtigkeit einzusetzen und darum auch zu kämpfen und zu streiten. Gott hasst die Sünde in der Welt. Er hasst die Sünde in dieser Welt, aber er liebt die Sünder, die Menschen. Das eine ist nicht das andere. Und so müssen wir auch differenzieren. Jesus hat es gehasst, wenn im Haus seines Vaters, im Tempel in Jerusalem, die Händler ihr Unwesen getrieben haben, wenn da überhaupt keine Gottesdienststimmung mehr aufkam. Er hat die rausgeschmissen, verprügelt. Zumindest die Tische umgeschmissen. Die Apostel, die mussten im Streit erstmal miteinander darum ringen, welche Spielregeln gelten denn jetzt in dieser neuen, brandneuen Urgemeinde. Und das war wichtig. Sie haben also nicht um der Liebe willen gesagt, ach ja und ja, wird schon irgendwie, sondern sie haben diskutiert, stundenlang, tagelang, bis aufs Blut und haben aber dann auch Lösungen gefunden. Ohne Luthers Streit gegen die Ablasspraxis der römischen Kirche hätte es damals keine Reformation gegeben, keine neue Welt und vieles an Entwicklungen gäbe es nicht. Und auch für uns als Stadtmission gibt es Dinge, die wir richtig und wichtig finden und Dinge, die wir aus unserem Glauben heraus ablehnen müssen. Auch wir sind verantwortlich für das, was wir vertreten. An solchen Punkten macht immer der Ton die Musik. Wie sage ich dem anderen denn, wenn er der Weg nicht so optimal läuft, sagen wir mal. Bringen wir Liebe und Verständnis füreinander auf oder holzen wir dem anderen einfach zu und sagen, Gott will es nicht, du, Olla, raus hier. Wir wollen unseren Bruder, unsere Schwester gewinnen. Wir spielen in einer Mannschaft. Und wir können hier in der Gemeinde immer wieder trainieren, miteinander umzugehen und uns kann das doch leiten. What would Jesus do? Was würde Jesus an meiner Stelle sagen? Wie würde Jesus das an meiner Stelle sagen? Er wollte Menschen immer gewinnen. Er liebte Menschen und er hasste die Sünde. Ich habe das jetzt versucht, mal auf 4 Punkte runterzubringen. Also so, menschliches Leben besteht aus Gegensätzen, ist das Erste. Du kannst also nicht beides gleichzeitig erleben. Und indem du jetzt deine Situation spürst, kannst du sagen, hoch oder tief, wie geht's mir gerade? Ja? Und wenn du das dann annimmst, dann kannst du auch aus dieser Situation das Bestmögliche machen. Ich sage das immer wieder, als ich in meinem Leben am tiefsten Punkt war, da war Gott mir am allernahesten. Der tiefste Punkt ist nicht angenehm, aber der tiefste Punkt ist nicht ein Punkt, wo Gott dir nicht begegnen kann. Nimm also auch das aus Gottes Hand an, genauso wie das Glück. Das Zweite, nimm den Moment eben bewusst aus Gottes Hand. Gott ist da und du darfst wissen von der Bibel her, Gott hat deine Situation zugelassen, auch deine Fragen und Zweifel. Er hat das zugelassen und er möchte dir in Freude und Leid begegnen, denn er liebt dich. Darum ist auch in jeder Lage eine Chance vorhanden oder viele Chancen, in der Beziehung zu Gott zu wachsen und zu reifen. Das Dritte, gib deine Situation bewusst in Gottes Hände. Tue das, was du tun kannst, aber sei dir eben auch bewusst, du kannst in jeder Zeit zu Gott kommen. Im Gebet kannst du ihm dein Herz ausschütten. Und besonders von den Psalmbetern im Alten Testament kannst du viel lernen, wirklich Gefühle rauszulassen und zu sagen, hier, ich verstehe das alles nicht. Oder Gott, ich lobe dich, weil du bist einfach wunderbar und herrlich und gnädig und allmächtig. Viertens, jede Situation ist begrenzt. Das ist auch gerade dann ein Trost, wenn die Situation nicht schön ist und die Sorgen sind da oder die Krankheit oder was auch immer. Wenn es gerade nicht so läuft, auch das geht vorüber. Das soll uns Hoffnung geben. Das lernen wir von diesem weisen Salomo. Und das kann uns dann eben auch die notwendige Stärke geben, das auszuhalten, wenn es mal nicht so läuft. Das Volk Israel war 40 Jahre lang in der Wüste, aber trotz dieser Umstände haben sie Gottes Liebe und Fürsorge Tag für Tag erlebt. Paulus ist jahrelang im Gefängnis gewesen insgesamt, aber er hat diese Zeiten genutzt, um Briefe zu schreiben, um Menschen, um Gemeinden zu ermutigen. Also Gott ist fähig, uns in jeglicher Lebenslage nahe zu kommen. Und dann haben wir noch den unteren Teil der Sanduhr. Wenn der jetzt auch so lange dauert, dann schmeißt er mich raus. Die Ewigkeit. Auch da hat Salomo drüber nachgedacht. Aber weil ich schon so lange gepredigt habe, möchte ich nur auf vier kurze Aspekte eingehen. Nächste Folie. Hier haben wir nochmal das, was Salomo dann nachdenkt über die Ewigkeit. Und ich habe das mal ein bisschen fett markiert. Das erste ist, angesichts der Ewigkeit ist vieles Zeitverschwendung. Salomo beginnt mit einer ganz düsteren Prognose, kein Gewinn bei lauter Mühe. Und manchmal bei Beerdigungen ist das immer traurig, wenn ich sage, sein Leben war lauter Arbeit. Wenn ein Mensch nur gearbeitet hat, dann fehlt irgendwie auch was. Der Mensch hat vielleicht alles Mögliche versucht, aber Salomo, er sagt, ich habe das auch probiert, ich bin zum Schluss gekommen, das ist alles ein Jagen, ein Haschen nach Wind. Es ist sinnlos, es bringt nichts, weil du kannst nichts von deiner Arbeit mitbringen. Du kannst dir deine Titel, die du dir in dieser Welt erwirbst, die kannst du nicht ins Grab mitnehmen. Und Salomo bekannte als Menschen, da haben wir auf viele Dinge des Lebens einfach keinen Zugriff. Das ist einfach nicht möglich, man hat keinen Gewinn davon. Und darum sollten wir begreifen, dass diese Welt, alles was wir haben und sind und die Arbeit, die wir leisten, das ist trotzdem nicht alles. Wir können nichts mitnehmen und Salomo empfiehlt darum, nicht nur zu mühen und zu plagen, sondern zweitens, angesichts der Ewigkeit sollte man das Leben dankbar genießen. Das kommt immer wieder im Predigerbuch vor, der war so ein Party, er hat schon die Kuh fliegen lassen manchmal, der Salomo. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Mal ein bisschen zusammen mit anderen sitzen, quatschen, feiern. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Wenn man also dankbar genießen kann, das ist etwas, was er uns empfiehlt. Eine Lebensfreude zu entwickeln, nicht immer nur dieses deutsche Denken, Pflicht, Pflicht. Pflicht. Nee. Feiern. Relaxen. In Urlaub gehen. Freunde haben. Ich will nicht nur in meinem Leben malochen, sondern ich möchte Gottes gute Gaben genießen und mein Bauch kündet davon, dass ich das auch schon mal probiert habe. Ich möchte die Natur draußen genießen, die Gott uns schenkt. Wir haben hier keine Wüstenzone, sondern eine bunte, grüne Uckermark. Fruchtbares Land. Ich will diese Welt bereisen, die Gott so schön gemacht hat, solange die noch steht. Ich möchte über seine Wunder staunen, die auch in kleinen zwischenmenschlichen Beziehungen passieren. Ich möchte Museen und Theater besuchen, Konzerte. Ich möchte von meinem Leben einmal sagen, ich habe so wie Salomo wirklich intensiv gelebt und wurde nicht nur von meiner Arbeit aufgefressen. Machen wir es doch wie Jesus. Jesus hat einen vollen Terminkalender gehabt, aber er war kein Workaholic. Er hat sich nicht über die Leistung definiert. Er suchte auch mal die Stille. Er hat gesagt, Jungs, ab ins Boot. Wir segeln jetzt rüber, wo kein Mensch ist. Er ist aber auch gesellig gewesen, bei Festen und Feiern dabei gewesen. Die jüdische Kultur besteht aus Festen. Er pflegte echte Freundschaften, nicht nur oberflächlichen Smalltalk. Wenn das Leben schon begrenzt ist, wenn unsere Zeit so schnell verläuft, dann können wir dieser Zeit doch auch eine gewisse Freude abtrotzen. Und das ist Gottes Segen und das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Christlicher Glaube macht gesund, wenn er so gelebt wird, wie die Bibel ihn empfiehlt. Drittens, angesichts der Ewigkeit sollen wir Gott vertrauen. Das alles, das tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Gott hat spielt in einer anderen Liga. Er ist aus der Ewigkeit. Er lebt in der Ewigkeit. Er ist größer, mächtiger und weiser als wir alle zusammen. Und dennoch will er die Beziehung zu uns Menschen. All das, auch unsere Begrenzung, lässt Gott zu, dass man sich vor ihm fürchten soll. Fürchten, passt das noch in unser Gottesbild hinein? Fürchten, das ist das, was wir heute im Neuen Testament als Gemeinde Christi Glauben nennen. Es ist ein Vertrauen, es ist aber auch ein Respekt, eine Ehrfurcht vor Gott, vor dem, was er möchte und was er ist. Gott ist heilig, Gott lässt sich nicht spotten. Du kannst mit ihm nicht deine Spielchen spielen. Wir dürfen ihm vertrauen. Bei Salomo, da gab es noch keine Auferstehungshoffnung von Ostern, aber wir sind sogar noch ein paar Schritte weiter durch Jesus. Wir wissen, Auferstehung funktioniert und so ist die Ewigkeit, der untere Bereich, der bleibt. Da, wo Gott ist, ist auch der Bereich, wo wir mal landen werden. Wo wir Hoffnung drauf haben können, da sind wir mal mit dabei. Es ist gar nicht schlimm, wenn meine Zeit schneller oder ja teilweise ungenutzt dann verlaufen ist. Hier ist noch genug übrig für immer. Und wir können heute schon dem vertrauen, der in der Ewigkeit uns weiter lieben und tragen wird. Das ist toll, das ist Hoffnung. Kommen wir darum mit unserer Situation zu Jesus und zögern nicht. Und als viertes und letztes möchte ich einfach den Schlusssatz aus dem Predigerbuch ja nochmal vorlesen, in Erinnerung rufen. Denn alles Philosophieren von Salmo, alle kritischen Gedanken, die enden letztendlich in diesem Schlusssatz von dem ganzen Buch. Das ist das Fazit. Man muss seine Argumentation so lange hören, um beim Fazit zu enden. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Und das gilt auch für uns. Wir dürfen heute Zeit intensiv benutzen und das gemeinsam mit Gott tun. Amen. Wie lang war die Predigt? Eine Stunde gefühlt? Und was sagt die Aufnahme?